Vor ein paar Wochen war ich von der Arbeit aus bei einer Schulung und in der Schulung haben wir die ganze Woche über einiges gelernt. Wir waren von Montag bis Freitag da und haben praktische Übungen gemacht und am Freitag ging es dann an eine schriftliche Prüfung. Der Leiter der Schulung hat uns dann angeboten, dass wir uns am Freitag eine halbe Stunde vor der Prüfung treffen, dass wir uns ein bisschen Zeit zusammennehmen und ein Warm-up machen, also eine kleine Prüfungsvorbereitung. Er sagt uns nochmal genau, was wir in der ganzen Woche gelernt haben. Wir wiederholen alles nochmal und dann sind wir hoffentlich gut für die Prüfung vorbereitet. Der Leiter hat ein Prinzip angewandt, das eigentlich sehr gängig ist. Das Prinzip Wiederholung ist die Mutter der Studien. Das ist schon ein altes lateinisches Sprichwort, das man ja schon lange Zeit anwendet. Und auch in der Bibel finden wir genau dieses Sprichwort, genau dieses Prinzip. Wiederholung ist die Mutter der Studien. Immer wieder sehen wir, wie bestimmte Lehren, wie bestimmte Themen angesprochen und wiederholt werden, damit der Leser genau weiß, worum es geht, damit er genau das verinnerlichen kann. Und genau das Gleiche wollen wir uns heute angucken. Ein Text, der eine Wiederholung einer gewissen Lehre ist. Und es geht dabei um das Thema Dein Leben in Christus. Lass uns dazu den Kolosserbrief aufschlagen. Im Kolosserbrief, den Brief hat Paulus geschrieben an eine Gemeinde, die er selbst nicht gegründet hat, aber er hat von der Gemeinde mitbekommen. Paulus hat Besuch bekommen von Epaphras, einem Lehrer der Gemeinde, der in der Gemeinde einiges weitergegeben hat. Und er kommt zu Paulus und erzählt Paulus von der Gemeinde. Und Paulus ist dankbar. Er ist dankbar dafür, dass es noch mehr Christen gibt. Christen, die er selbst nicht kennt, Gemeinden, die er nicht gegründet hat. Er ist dankbar für die vielen Leute, die zu Gott finden. Aber gleichzeitig hat Epaphras gute und schlechte Nachrichten für Paulus. Er sucht Hilfe von Paulus, er braucht seinen Rat, denn es gibt verschiedene Lehren, die in die Gemeinde von Kolossee eindringen wollen. Es gibt da einerseits die heidnischen Leute, die ein gewisses Leben haben, und es gibt die Juden, die auch mit den Leuten in Kolossee leben. Es gibt das alte Leben der jetzt Christ gewordenen Menschen und es gibt die jüdischen Gebote und die jüdischen Lehren. Und alles versucht irgendwo seinen Drang in die Gemeinde hineinzufinden. Und die Leute in der Gemeinde wissen nicht genau, was sie machen sollen. Alles scheint irgendwie gut, alles scheint nützlich und attraktiv zu sein. Aber worum geht es wirklich? Und Epaphras kommt ja zu Paulus und sagt, bezieh bitte Stellung. Sag uns, worauf kommt es an? Was ist richtig? Was ist gut? Und genau deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Er möchte den Leuten in Kolossee zeigen, darauf kommt es an. Darum geht es wirklich. Es geht um dein Leben in Christus. Die Leute in Kolossee, die sollen nicht sich von ihr Lehren abbringen lassen. Paulus geht es um drei Aspekte. Es geht darum, wer ist Christus? Es geht darum, was hast du in Christus bekommen? Und es geht darum, was hat Gott dafür getan? Lass uns dafür einen Abschnitt angucken aus Kolosser 2, die Verse 8 bis 15. Ich lese den Text. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt, und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Paulus macht den Kolossern in diesem Abschnitt ganz deutlich klar, worauf es ankommt. Es ist egal, was ihr hört. Es ist egal, was bei euch in der Stadt los ist. Seht auf Christus. Alles dreht sich um ihn. Alles geht um Christus. Und genauso ist es bei uns auch. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Es geht um Christus. Das ist der Grund, warum das Leben für Gott überhaupt Sinn macht. Es geht um Christus. Es ist das Trachten, von dem Rudi letzte Woche gesprochen hat, das Trachten nach dem Reich Gottes. Es geht um Christus. Und Paulus nennt Gründe, warum soll man denn jetzt auf Christus sehen? Warum geht es um Christus? Er sagt in Vers 9, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Paulus sagt, Christus ist vollkommener Gott. Er hat die ganze Fülle Gottes. Es gibt keinen Unterschied im Wesen zwischen Jesus und Gott. Aber er ist es leibhaftig. In körperlicher Form ist er Gott. Er ist zu 100% Gott. Er ist zu 100% Mensch. Er ist ein Mensch geworden, wie du und ich. Gott selbst kam auf die Erde. Er hat sich selbst offenbart, um den Menschen zu zeigen, wer er ist. Was Jesus getan hat, das lesen wir auch in Hebräer 2, Vers 17 ganz ausdrücklich. Da heißt es, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Christus wurde Mensch, um Gottes Errettungsabsicht zu zeigen. Er wollte den Menschen zeigen, dass Errettung, dass Erlösung möglich ist. Das war seine Mission und deswegen wurde er Mensch und war gleichzeitig doch Gott. Es scheint, als ob die Irrlehrer in Kolossee das irgendwie ein bisschen verdreht haben. Als hätten sie gesagt, Christus ist nur ein weiser Lehrer. Aber Paulus macht deutlich, ihre Lehre ist nur Menschenlehre. Christus ist viel mehr. Christus ist nämlich Gott. Und er sagt in Vers 10 weiter, dass Christus das Haupt ist jeder Herrschaft und Gewalt. Alle Mächte und Autoritäten sind Christus unterstellt. Es gibt keine Macht, die irgendwo über Christus steht. Außerhalb der Welt, in dieser Welt, gibt es nichts, was größer ist als er. Er ist nämlich nicht der Mensch geblieben, sondern als Herrscher in den Himmel gefahren. Und jetzt regiert er, er hat alles in seiner Hand. Er hat das Leben, er hat die Erde in seiner Hand. Er hat dich und mich in seiner Hand. Es wird deutlich, Christus ist Gott selbst. Vor kurzem gab es im Fernsehen bei der Sendung Bares für Rares eine Episode, ich habe davon im Internet gelesen, da war eine Frau, die hatte eine kleine Dose mitgebracht. Eine kleine Dose, die sie verkaufen wollte. Also man bringt da irgendwelche seltenen Dinge hin oder Dinge, von denen man denkt, dass sie vielleicht ein bisschen was wert sind, etwas, eine Rarität, und möchte dafür ein bisschen Geld bekommen. Und die Frau bringt eine kleine Dose mit und sagt, ja, ich erwarte so ungefähr 150 Euro. Und dann gibt sie die Dose einem Experten, der Experte guckt sich die ganz genau an, bewertet die Dose und gibt dann als Rückmeldung, diese Dose ist eine originale Dose, 300 Jahre alt, von Meisterhand hergestellt, nahezu perfekter Zustand, wert um die 5000 Euro. Die Frau staunt nicht schlecht. Ihr war nicht bewusst, was sie da für einen Schatz bei sich zu Hause im Regal stehen hat. Sie dachte, sie macht ein bisschen Geld mit dieser kleinen Dose. Aber jetzt war die Freude natürlich umso größer. Eigentlich war die Dose schon immer genauso viel wert, wie sie es jetzt erfahren hat, Sie wusste es nun nicht, welchen großen Wert sie da hat. Und in Christus ist auch ein Wert, der unglaublich ist. Vielleicht ein Wert, den wir selbst nicht fassen können, den wir nicht erkennen können. Aber da ist ein Wert drinne, der unglaublich ist. Man kann ihn nicht zu hoch schätzen, denn er ist Gott selbst. Und man kann auch nie zu erhaben, man kann nie zu groß oder zu wunderbar von Christus denken. Christus wurde Mensch, um die Menschen zu erretten und ist trotzdem Gott. Gott hat sich als Mensch offenbart. Hast du den Wert von Christus erkannt? Hast du erkannt, was dieser Wert für dich und dein Leben bedeutet? Ich muss zugeben, ich habe es lange Zeit nicht verstanden. Ich habe es lange Zeit nicht erkannt, was das für mich bedeutet. Ich habe gedacht, eine Bekehrung, ein einfaches Gebet, ich gehe zur Kirche, das reicht doch irgendwie. Aber ich habe gemerkt, da ist so viel mehr. Der Wert Christi war mir nicht ganz ersichtlich. Aber da ist so viel mehr. Mir war nicht wirklich klar, dass Gott selbst auf meiner Seite steht, dass in Christus Gott selbst da ist. Aber das ist doch das Wunderbare. Und das Wunderbare an dieser Nachricht ist auch, Christi Wert hängt nicht davon ab, was ich von Christus denke. Ich kann Christus gering achten und er ist trotzdem unglaublich viel wert. Er ist trotzdem der Gleiche, weil er Gott ist. Und ich kann Christus loben und an ihn glauben und ihn preisen und er ist immer noch viel größer, als ich es mir vorstelle. Denn Christus ist Gott selbst. Lasst uns das mal vor Augen halten. Christus ist Gott selbst. Nachdem Paulus diese Hoheit und Gottheit Christi aufgezeigt hat, geht er aber zu einem zweiten Punkt seiner Lehre über. Es geht darum, was hast du in Christus bekommen? In Vers 10 beginnt Paulus mit einem Paukenschlag. Er sagt, der Christ hat in Christus Anteil an der Fülle und Vollkommenheit Gottes. In Christus ist er erfüllt. Er hat alles, was er braucht, um seinen Glauben zu leben. Da gibt es nichts, was noch irgendwie notwendig ist, um den Glauben zu leben, um das Leben zu leben. Der Christ steht in Christus auf der Seite des Herrschers. Er hat eine direkte Beziehung zu Gott. Und in Christus bekommt er den Heiligen Geist. Eine Verbindung zu Gott. Jemand, der ihm Weisung gibt. Verständnis für Gottes Wort, damit wir es verstehen können. Er hilft, das Zeugnis zu geben für andere Menschen, anderen Menschen von Christus weiterzusagen. Er gibt Trost in Schwierigkeiten und schweren Situationen. Er gibt Gottes Liebe, damit wir sie anderen Menschen weitergeben können. Und er verändert uns zum Wohlgefallen Gottes. Und das alles gibt es nur in Christus. Und in Vers 11 geht Paulus weiter und beschreibt eine Beschneidung. Und damit beschreibt er ein Bild aus dem Alten Testament. Etwas, was Gott dem Abraham gegeben hat. Ein Zeichen für das Volk Israel. Gott sagt in 1. Mose 17, jeder Israelit, jeder männliche Israelit soll sich beschneiden lassen, um zu symbolisieren, ich gehöre zum Volk Israel. Wer nicht beschnitten war, gehörte nicht zum Volk Israel. Aber wer beschnitten war, gehörte dazu. Und diese Wahrheit legt Paulus jetzt auf Christus und den Gläubigen hinein. Wer in Christus ist, wer zu Christus gehört, gehört zu Gottes Volk. Und davon kann kein Mensch ihn abhalten, kein Mensch kann ihn davon freisprechen. Wer Christus hat, der hat das Leben und gehört zu Gottes Volk. Paulus beschreibt es in Römer 8 mit anderen Worten und sagt, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Nichts kann von Christus trennen, wenn man in Christus ist. Und Paulus beschreibt dann im Folgenden auch, wie genau das passiert ist, wie genau das denn geht, dass man in Christus ist. Er sagt in Vers 12, ihr seid mit ihm begraben in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er beschreibt ein neues Leben, das man durch Christus bekommen hat. Und das durch Gottes Kraft. Durch Gottes Kraft ist das alte Leben, das alte ist vergangen, es ist weg. Und jetzt ist da ein neues Leben da. Jesu Tod und Auferstehung zeigt die Macht Gottes. Das alte Leben, das ohne Gott und ohne Christus war, dass wir das ablegen können. Und ein neues Leben, das mit Christus ist, das in Christus ist, das können wir haben. Und es fängt an und jetzt ist Christus Gott und Herr in unserem Leben. Und das Sinnbild dafür ist die Taufe, begraben und auferstanden mit Christus. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Gott hat Christus auferweckt und gezeigt, ein neues Leben ist in Christus möglich. Und das für jeden, der Christus annimmt. Und dann gehört man zu Gottes Volk. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal irgendwelche Zweifel im Leben hast. Du denkst dir, bin ich überhaupt dabei? Bin ich überhaupt errettet? Gehöre ich zu Gottes Volk? Vielleicht ist da in deinem Leben schon wieder diese eine Sünde, gegen die du kämpfst und du kommst davon nicht los und irgendwie ist der Kampf zwecklos. Du fragst dich, kann Gott mir überhaupt noch vergeben? Vielleicht sind da irgendwelche Leute in deinem Leben, die dir absprechen, dass du zu Gott gehörst. Die dir absprechen, weil du ein gewisses Verhalten nicht aufzeigst. Weil du nicht so aussiehst, wie vielleicht Leute es von dir erwarten. Und du fragst dich, ist das wirklich so? Vielleicht sind da irgendwelche Leute in der Gemeinde, die du immer wieder siehst. Und diese Leute, die scheinen so einen Frieden und so eine Freude in Christus zu haben. Du erlebst das absolut nicht. Und du fragst dich, ist das überhaupt echt, was ich habe? Ist das eine echte Beziehung zu Gott? Diese Gedanken, die können hart sein. Diese Gedanken, die können einen niederwerfen. Und ich glaube, fast jeder von uns kennt solche Gedanken. Aber was schreibt Paulus hier? Was ist notwendig, um gerettet zu werden? Es ist Jesus. Was ist notwendig, damit du neues Leben bekommst? Es ist Jesus. Und wie kannst du zu Gottes Volk gehören? Durch Jesus. Wenn du in Christus bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du in Christus neues Leben. Dann gehörst du in Christus zu Gottes Volk. Und das ist das wunderbare Evangelium. Das ist das, was wir annehmen können. Aber wie genau ist das jetzt möglich? Paulus beschreibt es in den folgenden Versen. In Kolosser 2, die Verse 13 bis 15. Er beschreibt, was hat Gott dafür getan? Und er sagt, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und die unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Paulus schreibt, es ist möglich durch das, was Gott getan hat. Paulus zeigt den Kolossern, was Gott für sie getan hat und zeigt ihnen, es braucht gar nichts anderes als das, was Gott schon getan hat. Konzentriert euch nur auf Christus. Und das Gleiche gilt für uns. Christus hat uns lebendig gemacht. Er hat uns neues Leben gegeben. Paulus schreibt, Gott hat die Sünden vergeben. Eigentlich waren wir tot. Eigentlich waren wir tot in den Sünden, die wir haben. Und wir haben kein Leben in uns gehabt. Wir hatten eine Entfernung zu Gott. Wir hatten einen unbeschnittenen Zustand. Wir waren nicht mal äußerlich beim Volk Gottes dabei, wie es bei den Israeliten eigentlich zeigen sollte mit der Beschneidung. Aber Gott hat uns da rausgeholt. Gott hat die Schuldschrift getilgt, die eigentlich gegen uns spricht. Die Schuldschrift ist wie ein Gesetz. Ein Gesetz, das den Menschen dazu verpflichtet, das einzuhalten, was gefordert ist. Und wenn er es nicht einhält, dann muss er die festgeschriebene Strafe dafür bezahlen. Und diese Schuldschrift wirkt, wenn jemand gegen die Gesetze verstößt, wie ein Verurteilender. Einer, der sagt, diese Strafe muss der Mensch jetzt bezahlen. Aber diese Schuldschrift hat Gott weggenommen. Er hat sie weggenommen, er hat sie aus dem Weg geräumt und hat sie ans Kreuz geheftet. Durch Jesu Tod am Kreuz ist die Schuld von den Menschen, die an Jesus glauben, bezahlt. Sie können frei sein in Christus. Gott hat alles weggetan. Das ist die wunderbare Befreiung, die Gott uns bietet. Und das ist das Wunderbare, an das wir gleich auch im Abendmahl denken können. Wir können Gott dafür loben, für das, was er uns gibt. Aber da ist noch mehr als diese Freiheit. Paulus beschreibt auch einen Sieg Gottes. Ein Sieg über Macht und Autorität. Über alles, was irgendwie Macht haben könnte, hat Gott den Sieg errungen. Und Gott hat gezeigt, niemand ist größer als er. Christus ist nicht nur für unsere Sünden gestorben. Das zeigt Gottes Gnade, die er uns bietet. Die Schuld kann vergeben werden. Sondern er ist auch vom Tod auferweckt worden. Gott hat den Sieg vollbracht. Und Gott hat gezeigt, Christus ist Gott. Die Feinde dachten, als Christus gestorben ist, jetzt ist es vorbei. Christus wäre besiegt. Aber Gott hat gezeigt, dass er die Macht hat. Er hat die Feinde entwaffnet, er hat ihre Machtlosigkeit aufgezeigt und einen Siegeszug vollbracht. In Christus hat er seine Macht gezeigt, seine Liebe und seine Gnade zu den Menschen. Er zeigt Gottes Größe, damit wir in ihm Leben finden können. Brauche ich irgendetwas anderes in meinem Leben? Ich glaube nicht. Vor etwa 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Die Deutschen haben alles vorbereitet. Sie haben geplant und fest einkalkuliert, dass der Sieg bald kommen wird. Der Begriff des Blitzkrieges hat sich geprägt. Und zunächst schien es auch sehr erfolgreich zu sein. Sie gewannen ein paar Gebiete, aber dann kamen Umstände dazu, die sie irgendwie nicht einkalkulieren konnten. Und der Kriegsverlauf hat sich geändert. Sie waren scheinbar nicht gut genug vorbereitet. Und am Ende haben sie auch den Sieg nicht bekommen. Der Gegner schien am Ende zu übermächtig zu sein, als dass sie den Sieg bekommen konnten. Der geplante Sieg war nicht erreicht. Aber so ist es nicht bei Gott. Gott hat alles vorbereitet. Er hat den Sieg einkalkuliert. Er hat ihn geplant. Und er hat mächtig gezeigt, dass er diesen Sieg auch erringen kann. Und in Christus hat er seine Macht gezeigt. Er hat gezeigt, wer er ist. Er hat gezeigt, dass Errettung für den Menschen möglich ist. Er hat seine Liebe für uns gezeigt. Das sind großartige Worte, die Paulus hier an uns richtet. Er zeigt, wie großartig Gott ist. Und er will den Kolossern damit helfen, standhaft zu sein. An Gott festzuhalten. Er sagt, Wiederholung ist gut für euch, denn Wiederholung ist die Mutter aller Studien. Er sagt, wer ist Christus? Was hast du in Christus bekommen und was hat Gott dafür getan? Und sie sollen dann an Christus festhalten und genauso auch wir. Gott ist in Christus auf die Erde gekommen, um den Menschen Leben zu geben. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er hat die Schuld der Menschen getragen. Und er hat seine Macht demonstriert. Und jetzt können wir uns freuen, die wir an Christus glauben. Freuen und gleich auch, wenn wir das Abendmahl feiern, daran denken, was Gott für uns getan hat, welche Befreiung er uns gegeben hat und wie großartig das ist, was Gott für uns vollbracht hat und was wir jetzt in Christus haben. Aber vielleicht bist du auch heute hier und hast keine Verbindung zu Christus. Vielleicht denkst du dir, dass du nicht zu Gottes Volk gehörst. Dann kannst du gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, genau darüber nachdenken und gucken, wie es um dich steht. Paulus hat gezeigt, was Christus, was Gott getan hat, damit wir in Christus Leben finden. Und auch du kannst dieses Leben in Christus finden. In Christus ist Vergebung möglich. Deine Sünden können vergeben werden, wenn du dich an ihn wendest, wenn du dich heute für ihn entscheidest. Dann kannst auch du das erleben, was wir heute in dem Kolosserbrief gelesen haben. Dein Leben in Christus. Amen.